Ja, wir lesen ja gerade das Johannesevangelium und sind heute Abend beim 11. Kapitel angekommen. Es ist bei mir überschrieben: Die Auferweckung des Lazarus und ihre Folgen. Einmal mehr beleuchtet der Evangelist Johannes die verschiedenen Personengruppen, wie sie auf das Handeln Gottes reagieren. Ich habe zuerst lange überlegt, es ist ein langes Kapitel mit 57 Versen, aber es ist schwer, wenn man da den Gehalt mitbekommen will, da was rauszuschneiden. Also ich möchte euch einladen, dass ihr euch einfach mal entspannt hinsetzt und dann einfach mal darauf achtet, wie handelt Gott durch Jesus? Wie reagieren Menschen darauf, also die unmittelbaren Angehörigen Martha und Maria und auch seine Jünger? Und wie reagieren die Pharisäer und der Hohe Rat? Und in allen drei Gruppen, auf die werde ich dann auch nachher eingehen, können wir gucken, was sagt uns das? Das ist ja immer das Entscheidende. Ich werde jetzt nicht jeden Vers vorlesen. Manchmal gibt Johannes so Erläuterungen zu den Personen, die natürlich deutlich machen, diese Einzelheiten konnte nur jemand wissen, der auch wirklich dabei war. Aber wer diese Maria ist oder Martha, das wisst ihr schon. Deshalb werde ich es euch nicht nochmal vorlesen. Einfach um ein bisschen Zeit zu sparen, damit es nicht ganz so lange dauert. Also ich lese euch den Text mal vor. Aber vieles spricht ja auch in der Bibel einfach aus sich heraus. Und so ist es auch, glaube ich, gerade bei diesem Kapitel von der Auferweckung des Lazarus. Ein Mann war krank, Lazarus aus Bethanien, dem Dorf, in dem Maria und ihre Schwester Martha wohnten. Daher sandten die Schwestern Jesus die Nachricht: Herr, dein Freund ist krank. Als Jesus das hörte, sagte er: Diese Krankheit wird nicht zum Tode führen, sondern dient der Verherrlichung Gottes. Durch sie soll der Sohn Gottes verherrlicht werden. Denn Jesus liebte Martha, ihre Schwester und Lazarus. Als er hörte, dass Lazarus krank war, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, an dem er sich aufhielt. Danach sagte er zu den Jüngern: Lasst uns wieder nach Judäa gehen. Die Jünger entgegneten ihm: Rabbi, eben noch wollten dich die Juden steinigen, und du gehst wieder dorthin? Jesus antwortete: Hat der Tag nicht 12 Stunden? Dann sagte er zu ihnen: Lazarus, unser Freund, schläft, aber ich gehe hin, um ihn aufzuwecken. Da sagten die Jünger zu ihm: Herr, wenn er schläft, dann wird er gesund werden. Jesus hatte aber von seinem Tod gesprochen, während sie meinten, er spreche von dem gewöhnlichen Schlaf. Darauf sagte ihnen Jesus unverhüllt: Lazarus ist gestorben. Und ich freue mich für euch, dass ich nicht dort war, denn ich will, dass ihr glaubt. Doch wir wollen zu ihm gehen. Da sagte Thomas, genannt Didymus Zwilling, zu den anderen Jüngern: Dann lasst uns mit ihm gehen, um mit ihm zu sterben. Als Jesus ankam, fand er Lazarus schon 4 Tage im Grab liegen. Bethanien war nahe bei Jerusalem, etwa 15 Stadien entfernt. Viele Juden waren zu Martha und Maria gekommen, um sie wegen ihres Bruders zu trösten. Als Martha hörte, dass Jesus komme, ging sie ihm entgegen, Maria aber blieb im Haus. Martha sagte zu Jesus: Herr, wärst du hier gewesen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, alles, worum du Gott bittest, wird Gott dir geben. Jesus sagte zu ihr: Dein Bruder wird auferstehen. Martha sagte zu ihm: Ich weiß, dass er auferstehen wird bei der Auferstehung am letzten Tag. Jesus erwiderte ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Glaubst du das? Martha antwortete ihm: Ja, Herr, ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Nach diesen Worten ging sie weg, rief heimlich ihre Schwester Maria und sagte zu ihr: Der Meister ist da und lässt dich rufen. Als Maria das hörte, stand sie sofort auf und ging zu ihm, denn Jesus war noch nicht in das Dorf gekommen. Er war noch dort, wo er Martha getroffen hatte. Die Juden, die bei Maria im Haus waren und sie trösteten, sahen, dass sie plötzlich aufstand und hinausging. Da folgten sie ihr, weil sie meinten, sie gehe zum Grab, um dort zu weinen. Als Maria dorthin kam, wo Jesus war und ihn sah, fiel sie ihm zu Füßen und sagte zu ihm: Herr, wärst du hier gewesen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Als Jesus sah, wie sie weinte und wie auch die Juden weinten, die mit ihr gekommen waren, war er im Innersten erregt und erschüttert. Er sagte: Wo habt ihr ihn bestattet? Sie antworteten ihm: Herr, komm und sieh. Da weinte Jesus. Die Juden sagten: Seht, wie lieb er ihn hatte. Einige aber sagten: Wenn er dem Blinden die Augen geöffnet hat, hätte er dann nicht verhindern können, dass dieser hier starb? Da wurde Jesus wiederum innerlich erregt und er ging zum Grab. Es war eine Höhle, die mit einem Stein verschlossen war. Jesus sagte: Nehmt den Stein weg. Martha, die Schwester des Verstorbenen, entgegnete ihm: Herr, er riecht aber schon, denn es ist bereits der vierte Tag. Jesus sagte zu ihr: Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Da nahmen sie den Stein weg. Jesus aber erhob seine Augen und sprach: Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich wusste, dass du mich immer erhörst, aber wegen der Menge, die um mich herumsteht, habe ich es gesagt, denn sie sollen glauben, dass du mich gesandt hast. Nachdem er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme: Lazarus, komm heraus! Da kam der Verstorbene heraus. Seine Füße und Hände waren mit Binden umwickelt und sein Gesicht war mit einem Schweißtuch verhüllt. Jesus sagte zu ihnen: Löst ihm die Binden und lasst ihn weggehen. Viele der Juden, die zu Maria gekommen waren und gesehen hatten, was Jesus getan hatte, kamen zum Glauben an ihn. Aber einige von ihnen gingen zu den Pharisäern und berichteten ihnen, was er getan hatte. Da beriefen die hohen Priester und die Pharisäer eine Versammlung des Hohen Rates ein. Sie sagten: Was sollen wir tun? Dieser Mensch tut viele Zeichen. Wenn wir ihn gewähren lassen, werden alle an ihn glauben. Dann werden die Römer kommen und uns die heilige Stätte und das Volk nehmen. Von diesem Tag an waren sie entschlossen, ihn zu töten. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr jetzt so den Text gehört habt, aber gerade so, als ich den Abend vorbereitet habe, noch jetzt wieder, und mit dem letzten Satz dann schließe, dann denke ich immer, das ist ja nur traurig. Das ist ja einfach nur fassungslos traurig. Und deshalb dachte ich, nee, mit dem will ich heute Abend nicht aufhören. Andererseits kann man es natürlich auch nicht ausklammern, es ist ja nun mal so. Und es hat auch seine Gründe, die man auch mal anschauen muss. Aber mit so einem Murks wollte ich euch da nicht nach Hause gehen lassen als letztes, weil der letzte Punkt prägt sich immer am meisten ein. Also dachte ich, wie mache ich das denn nur? Dachte ich ganz einfach. Ich werde zu den drei Punkten was sagen, also wie schon gesagt, zu Jesus, zu Martha, Maria und den Jüngern und zu den Pharisäern und Schriftgelehrten. Aber ich fange mit denen an. Ich drehe das einfach mal um. Ich fange von hinten an. Zuerst die Pharisäer, Schriftgelehrten, dann zu Martha, Maria und den Jüngern und dann zu Jesus. Und mit Jesus könnt ihr immer zuversichtlich und fröhlich nach Hause gehen. Wie immer dann der Anfang davor war und wie immer nun mal leider die Welt so ist. Also, gucken wir uns als erstes an, was ist denn da los mit den Pharisäern und Schriftgelehrten und dem Hohen Rat und den Hohen Priestern? Das kann man ja gar nicht fassen. Ich habe mir immer gefragt, was ist mit denen los? Was ist da los? Dass die so einen Prast auf Jesus haben. Dass die ihn so hassen. Und immer wieder heißt es, sie fassten den Entschluss, ihn zu töten. Von dem Evangelisten Johannes her ist es diese Stelle genau, die zu dem Todesbeschluss führt. So ist jedenfalls der Evangelist Johannes der Ansicht. Und es ist auch so. Die Pharisäer und die hohen Priester und der Hohe Rat, wie er nun mal bestand, die machten sich ja Gedanken. Sie sahen ja auch die Zeichen und sie fordern ihn immer wieder auf, tu ein Zeichen, und zugleich sehen sie alle Zeichen und glauben aber nicht. So kommt es ja dann auch in dem nächsten Kapitel zum Ausdruck, dass Jesus sagt, ich kann Zeichen tun, was ich will. Ihr glaubt sowieso nicht. Und so ist es. Bis auf den heutigen Tag. Es ist ja nicht nur damals so passiert, bis auf den heutigen Tag kann Gott und Jesus viele Zeichen wirken, auch in der Kraft des Heiligen Geistes, aber viele glauben nicht. Wir erklären es einfach weg. Selbst wenn jemand für jemanden gebetet wird unter Handauflegung, wer nicht glaubt, der sagt, es ist halt eine Spontanheilung. Ich kann immer alles anders auch erklären. Und so war es eben damals bei Jesus auch. Er konnte machen, was er wollte. Sie hatten einfach den Beschluss gefasst, dieser Mensch stört unser Leben. Es waren keine Glaubensfragen. Ich habe viele Theologen immer wieder darüber gelesen sehen, dass es Glaubensfragen waren. Nein, es war ganz und allein Macht und Geld. Nur das. So schäbig, wie es klingt, so schäbig ist es, aber es ist gar keine andere Deutung möglich. Denn wenn man sich das hier anliest, die Pharisäer hören davon und die hohen Priester, und was machen sie? Sie berufen den Hohen Rat an. Das sollte eigentlich das gescheiteste geistliche Gremium sein. Aber es war ein Lavahaufen, die die Wirklichkeit ausblendeten. Es waren Menschen, die von ihrer Macht und ihrem Geld besessen waren. Der Hohe Rat bestand nämlich im Wesentlichen aus den Pharisäern und den Sadduzäern. Was war mit denen? Die Pharisäer hatten den Schwerpunkt, sie wollten die ursprünglichen Gebote Gottes noch verfeinern, um Gott eine Freude zu machen. Und Hermann hatte das ja mal hier ausgelegt, wie viel 100 Gebote und Verbote die Pharisäer erfunden hatten, um den Willen Gottes zu tun. Das allein war schon Blödsinn. Und Gott hat ja immer wieder durch die Propheten ihnen sagen lassen, hört doch auf damit. Kümmert euch um die Armen, dann will ich eure Opfer sehen. Ansonsten stinken sie nur zum Himmel. So ähnlich hat es der Prophet Amos gesagt. Gott hat gesagt, eure Opfer widern mich an. Hört doch auf mit dem Kram. Tut meine Gebote und die sind einfach und dann habe ich Freude an allem anderen. Einer der Propheten sagt, ich kann euer Geplärre im Tempel nicht mehr hören. Und genau das ist es. Die bringen es sehr klar auf den Punkt. Und das störte die Pharisäer im Besonderen. Das war so eine Nobelkaste, müsste man sagen. Die bildeten sich enorm viel ein, dass sie enorm viel wussten, weil sie so viel, enorm viele Geh- und Verbote erlassen hatten, die sich ein normaler Mensch überhaupt nicht einprägen konnte, geschweige denn halten konnte. Aber sie haben das halt gemacht und bildeten sich auch auf was ein. Das war eine reine Machtfrage, dass sie sagten, so wie wir leben, was wir alles tun, kann Gott nur seine Freude an uns haben. Aber er ließ durch die Propheten sagen, ich habe überhaupt keine Freude an euch. Aber das wollten sie nicht wahrhaben. Und Jesus hat es ihnen ja auch dann brühwarm gesagt. Und das war für die Pharisäer das Todesurteil. Jesus stand ihnen im Wege. Mit den Römern kamen die gut klar. Die Römer waren im Römischen Reich an zwei Sachen interessiert und dann waren die sehr großzügig in allem Weiteren. Die Römer wollten einmal die Steuern haben und Ruhe. Mehr interessierte die Römer nicht. Glauben konnte bei den Römern jeder, was er wollte. Auch die Pharisäer. Deshalb konnten sich die Pharisäer und die Römer so weit erstmal miteinander arrangieren. Solange es ruhig blieb im Land, war alles für die in Ordnung. Und die Sadduzäer, das waren die eigentlich Mächtigen im wirtschaftlichen und finanziellen Hinsicht. Die Sadduzäer waren die, alle reichen Leute gehörten mit zu den Sadduzäern. Die hatten ein Interesse daran, dass ihre Wirtschaft florierte und ihre Einnahmen stimmten. Dann haben sie, konnten sich auch mit den Römern arrangieren, konnten Steuern zahlen und die Römer hatten auch nichts gegen die. Soweit war die Welt noch in Ordnung. Aber wenn Aufruhr kam, dann kamen, bekannten die Römer kein Pardon. Dann machten die das Land platt. So, nun war einfach immer ein Totschlagargument von den Pharisäern und den Sadduzäern, der wiegelt das Volk auf, dann werden die Römer kommen und unser Land zerstören. Jesus tat aber genau das Gegenteil. Jesus sagte immer wieder, ich bin nicht gekommen, hier den Umsturz zu machen. Nach der wunderbaren Brotvermehrung, als sie ihn zum König machen wollte, zog er sich zurück. Er hat all diesen Ansprüchen, die hätten dazu führen können, zu Aufruhr, schon im Keim erstickt und ist immer abgetaucht. Das war einfach nur erstunken und erlogen. Aber es war halt so ein Plattmach-Argument, was die hatten. So wie im Mittelalter brauchte einer nur sagen, wenn er gegen eine Person was hatte, das ist eine Hexe oder das ist ein Mensch, der verhext ist. Und dann landet er schon auf dem Scheiterhaufen. So wie wir das heute ja weltweit an vielen Stellen der Welt sehen, ob bei extremen Leuten im Hinduismus oder wo auch immer. Du machst dann irgendwas, was behauptet wird, hast du nie getan. Egal, ob jetzt in Indien oder in Pakistan oder. Die haben das nie gemacht. Aber die behaupten das einfach und damit sind sie schon verurteilt. Die kriegen kein gerechtes Gerichtsverfahren. Also das, was hier passiert, erleben wir auch heute immer wieder. Und da können einem die Haare zu Berge stehen, aber es ist so. Es ist alles erstunken und erlogen, aber es wird behauptet und es wird dann durchgezogen. Und hier war eben von dem Hohen Rat und von den Hohen Priestern das Totschlagargument, er wiegelt das Volk auf und dann werden die Römer kommen, alles hier zerstören und deshalb ist es besser, dass er stirbt. Das stimmt denn alles gar nicht. Nachher auch nach seiner Gefangennahme, das Gerichtsverfahren ist ja einfach lächerlich. Und die Römer selber, auch im Pilatus, sagten ja, wir finden keine Schuld an ihm. Der Römer Pilatus fand überhaupt nichts. Er hatte nur keinen Mut, dazu zu stehen. Das war das Problem. Deshalb ist er ins Glaubensbekenntnis gekommen. Aber leider unrühmlich. Ja? Und so war es eben auch hier mit den Sadduzäern, mit den Pharisäern, mit den Schriftgelehrten und dem Hohen Rat. Das macht mich immer fast fassungslos bis zum heutigen Tag. Die Schriftgelehrten haben den ganzen Tag nichts anderes getan, als die Schrift zu lesen und Spuren nachzugehen, wann der Messias kommen könnte. Wieso gescheite Leute so dumm sind, dass sie es völlig übersehen, wenn er denn dann kommt, hat eine Hochachtung zum Studium gelassen, aber auch ein Stück weit relativiert. Auch wenn ich unsere Theologen anschaue. Es gibt immer wieder gute drunter. Aber ansonsten, wo ich sage, die haben keine Augen im Kopf. Die nehmen nichts wahr. Und so war es eben damals auch. Das Tragische ist, dass das, was sie verhindern wollen, indem sie Jesus töten, dass das genau dann eintritt, wie Jesus es vorausgesagt hat. Kein Stein wird auf dem anderen bleiben und im Jahre 70 ist Jerusalem dann genau zerstört worden. Alles, was die Pharisäer haben wollten, war hin. Alles, was die Sadduzäer halten wollten, war hin. Alles sah aus. Jerusalem war platt. Es war eine der Katastrophen nach der babylonischen Gefangenschaft, war die Zerstörung Jerusalems im Jahre 70 ein für das Volk traumatisches Ereignis, was sie bis heute prägt. Und es wird sich aus meiner Sicht erst ändern, wenn Jesus wiederkommt und sie ihn anerkennen als den Messias. Wenn sie eingestehen, wir haben damals wohl mal einen Fehler gemacht. Nicht nur sie, viele andere auch. Und jetzt noch zur Ehrenrettung der Pharisäer. Die Mehrheit derer, die im Hohen Rat waren, war so, wie ich es eben beschrieben habe. Aber nicht alles waren Pfeifen. Es gab auch gute Leute drunter, wie Nikodemus. Und sagt man natürlich immer, ja, warum hat denn der sich nicht lauter zu Wort gemeldet? Hat er ja. Als das Gerichtsverfahren lief, hat er gesagt, aber Zeugen müssen noch gehört werden. Was haben die mit ihm gemacht? Sie haben ihn sofort platt gemacht mit dem gleichen Argument. Sie haben gesagt, du gehörst wohl auch zu den Sympathisanten. Auch heute ein gängiges Stilmittel, um Leute mundtot zu machen oder zumindest das zu versuchen. Aber es gab sie. Es gab sicher eine ganze Menge, auch an gläubigen Pharisäern, an gläubigen Schriftgelehrten, an gläubigen Sadduzäern. Aber das ist heute so wie im englischen Unterhaus. Da sitzen auch viele gute Leute rum, aber die Pfeifen haben das Sagen. Engländer sagen mir das. Man muss sich schämen für die, die das, die Macht haben. Ist so. Aber die da gut sind, können sich nicht durchsetzen. Und so war das hier auch. Die Pharisäer, die gut waren, die selber einen Kontakt zu Jesus gefunden haben, die am Suchen waren, ob er nicht doch wirklich der Messias ist, die konnten sich nicht durchsetzen, weil die Schreihälse eben am dransten war. Und so ist es eben und tritt dann ein, dass Gott auch zu den Pharisäern ja im Grunde sagt, Leben und Tod lege ich dir vor, wähle das Leben. Gott möchte das Leben. Gott hatte keine Freude an der Zerstörung Jerusalems. Aber die leitenden Leute haben es buchstäblich herbeigeführt. Es kam dann zu immer Aufruhren, zu immer wieder Aufständen, kleinen. Aber irgendwann hatten die Römer dann die Nase voll und haben gesagt, so jetzt machen wir dem Spuk mal ein Ende und haben dann Jerusalem bis auf alles zerstört. Es ist genau so eingetreten. Und das ist das, na gut, ich sage immer, keiner von euch ist so wie hier die Pharisäer jetzt, wie ich die dritte Gruppe beschreibe. Keiner. Die Frage ist, was können wir da lernen? Und ich sage immer, man kann von allem immer was lernen, selbst wenn es schrecklich ist. Denn ich sage immer, jeder ist zu etwas Nutze und wenn auch nur als abschreckendes Beispiel. Also das solltet ihr euch fest vornehmen, diese Knepe machen wir auf gar keinen Fall. Auch uns legt ja Gott das immer wieder vor. Leben und Tod lege ich dir vor. Wähle das Leben. Also bleibe immer wieder auf der Spur des Lebens. Lass dich, wie Roman gesagt hat, mal zum Engel berufen. Folge solchen leisen Impulsen und fahr die Frau, die sonst da gar nicht mehr weiß, wie sie nach Hause kommt, fahr sie nach Hause. Und solche Dinge. Ist doch toll. So können wir Freunde Gottes sein, durch die er anderen auch hilft. So fördern wir das Leben. Also das ist das Erste. So, das Zweite ist Martha und Maria. Also das finde ich richtig interessant. Ist mir auch jetzt mal so zum ersten Mal aufgefallen. Als Lazarus richtig schwer erkrankt wird und sie merken, das kann richtig gefährlich werden, lassen sie eine Nachricht Jesus zukommen, die heißt, Herr, dein Freund ist krank. Da drückt sich ein ganz großes Vertrauen drin aus. Sie sagen ihm nicht, Herr, du musst unbedingt kommen, sonst wird es noch schlechter. Und sie sagen auch nicht, was Jesus tun sollte. Sie sagen einfach, Jesus, dein Freund ist krank. Und das war nicht, weil sie so ratlos waren. Sie hätten schon gewusst, was er tun könnte, sollte, müsste. Aber sie tun es nicht. Sie überlassen ihm die Initiative. Darin kommt ein ganz großes Vertrauen. Dass das nachher völlig anders läuft, da gehe ich dann nochmal ein von Jesus, weil er sieht das immer aus einer anderen Perspektive. Das ist auch wichtig für uns zu wissen. Aber ich bleibe erst nochmal bei Martha und Maria. Dann kommt Jesus schließlich. Und jetzt ist es mal, Martha ist ja bei Lukas, wo mal beschrieben wird, Jesus ist da zum Essen. Und Martha beklagt sich, dass Maria ihm nur zu Füßen sitzt und sie die ganze Arbeit am Hacken hat. Da kommt ja Martha so ein bisschen schlecht weg. Als die Umtriebige, die sich keine Zeit nimmt zum Zuhören, so wie du gesagt hast, endlich mal mit meinem Sohn in Ruhe reden. Maria hat das mit Jesus immer getan und er mit ihr. Aber Martha kam da ein bisschen schlecht weg. Aber hier kommt sie richtig gut raus, weil sie hört, da ist Jesus und rennt sofort hin. Während Maria, die eher Introvertierte, hockt halt in ihrer Trauer da und kommt nicht in die Puschen. Ja. Erst als Martha ja dann so einen kleinen Kniff macht, jedenfalls ist davon nichts berichtet, dass Jesus gesagt hat, er wollte Maria sehen. Aber sie geht hin und sagt das einfach. Das ist auch eine typische Martha. Ja. Und dann das Zweite, na gut, den Vorwurf kann sie sich nicht ganz verkneifen, dass sie ihm sagt, Herr, wärst du hier gewesen? Also so, ja, ne? Wir vertrauen dir ja, aber das ist ein bisschen mager. Dem Blinden machst du sehen, das, was ja auch die Besucher dann sagen. Wenn er den Blinden die Augen geöffnet hat, hätte er dann nicht verhindern können, dass sein Freund hier stirbt. Ja, das sind alles berechtigte Vorwürfe. Da bleibt man innerlich in der Suchbewegung. Und deshalb als erstes, habt zu Jesus großes Vertrauen, lernt das von Martha und Maria und sagt ihm doch einfach, was euch bewegt. Ja, wir müssen überhaupt nicht Sachen wegdrängen. Wir müssen nicht fromm tun, nein, wir dürfen so sein, wie wir sind und dürfen ihm alles sagen. Ihm dürfen wir wirklich alles sagen. Denn er versteht uns. Ich komme dann nachher gleich nochmal bei Jesus drauf zurück. Er weint nachher, als er ihre Trauer sieht. Er wusste ja, dass Lazarus gestorben war. Aber Jesus weint. Er nimmt Anteil an dir. Du kannst immer zu ihm hingehen. Und das Dritte ist hier von den Jüngern. Die sind auch nah dran. Da heißt es dann im 16. Vers, da sagte Thomas, das ist der sogenannte ungläubige Thomas, lasst uns mit ihm gehen, um mit ihm zu sterben. Also das finde ich schon eine starke Aussage. Ne? Also ich habe immer Thomas verteidigt, weil ich habe ihn auch als Kommunionbildchen bei meiner ersten Kommunion gekriegt. Ja? Thomas war für mich immer einer der größten Gläubigen der katholischen Kirche. Habe ich auch mal eine Predigt drüber gehalten. Bin ich zwar verprügelt worden, aber ich habe es gern gemacht, habe es auch wiederholt. Ich habe immer gesagt, wenn auch nur die Hälfte der Leute hier die Hälfte des Glaubens von dem Thomas hätten, sähe es hier anders aus. Aber es ist ja nicht. Ja, ist ja nicht. Und deshalb ist meine These, der Thomas war gar nicht ungläubig. Der war richtig gläubig. Sonst hätte er das an dieser Stelle hier doch schon gar nicht gesagt. Der war bereit, für Jesus zu sterben. Der hat gesagt, ja, ich verstehe es nicht. Aber ich werde doch jetzt nicht unseren Herrn alleine lassen. Wenn der Chef sagt, wir gehen dahin, dann gehe ich eben nicht. Wenn es mich das Leben kostet, na, dann war es das eben. Aber meinen Herrn verlasse ich nicht. Das sagt Thomas. Und auch diese Stelle, wo sich das immer unglücklich drauf bezieht, der ungläubige Thomas, der war überhaupt nicht ungläubig. Ich wünschte, jeder von euch, und ich habe es mir auch fest vorgenommen, jeder von euch ist so gläubig wie der ungläubige Thomas. Nämlich, was war denn daran ungläubig? Nein, es war gläubig. Er hat gesagt, ich werde erst dann glauben, wenn ich meine Hände in die Wundmale Jesu gelegt habe. Ja, ist doch super. Bleib dran, bis du Jesus gefunden hast und seine Nähe so gespürt hast, dass du sagst, ich weiß, dass mein Erlöser Jesus Christus lebt. Wenn du da so lange dran bleibst und der Zweifel dich so lange umtreibt, bis du ans Ziel gekommen bist, herzlichen Glückwunsch. Was Besseres kann dir gar nicht passieren. Also das ist von diesem zweiten, wie reagieren die Menschen? Einmal Martha und Maria, hab großes Vertrauen zu ihm und schütte ihm dein Herz aus. Rede mit Jesus, was dich bewegt. Und das zweite, folge ihm. Bleibe dran, bis du ihn gefunden hast und du sagen kannst, er ist der Herr meines Lebens. Jetzt weiß ich es, nicht nur vom Verstand, nicht nur von der Entscheidung, das ist auch wichtig, sondern jetzt weiß ich es auch in meinem Inneren. Das ist das Zweite hier. So, nun komme ich, klar, wie ich versprochen, zu Jesus. Wie handelt Jesus mit Blick auf Lazarus? Es heißt ja, Jesus liebte Martha, Maria und Lazarus. Er war mit ihnen befreundet. Und er sagt dann, diese Krankheit führt nicht zum Tod. Und zwei Tage später ist er tot. Die Frage ist ja, wie soll man das denn dann verstehen? Es ist eben einfach so, dass Jesus die ganze Welt, sein Leben und das Leben auch von uns aus der Perspektive Gottes sieht. Wie sonst? Er ist schließlich Gottes Sohn. So, nun bist du Tochter und Sohn Gottes. Das ist dein Ruf. Genauso wie Jesus dein Leben, das Leben der Welt und das Leben deiner Mitmenschen aus der Ewigkeitsperspektive zu sehen. Und deshalb muss es Jesus dann den Jüngern, die ja genauso wie wir sehr irdisch veranlagt sind, nochmal übersetzen. Jesus sagt zuerst, die Krankheit führt nicht zum Tod und dann stirbt der Lazarus. Dann sagt Jesus wieder, er schläft nur und die Jünger denken an den natürlichen Schlaf und sagen, naja, Schlaf ist die beste Medizin, wenn er schläft, wird es schon wieder werden. Und dann sagt Jesus nochmal, öffnet ihnen die Augen und sagt, nee, ihr habt es immer noch nicht verstanden, er ist gestorben. Aber ich freue mich für euch, dass ihr das erleben könnt. Und das ist doch eine super Aussage von Jesus, dass er sagt, ich weiß, wie der Weg deines Lebens geht. Ich weiß, so sagt er dann ja hier im 25. Vers zu Martha als erstes, wer an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Oder hier, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Also das eine ist ja mal klar, jeder von uns wird hier mal im irdischen Sinne sterben. Auch der Lazarus ist ja nach seiner Auferweckung irgendwann wieder gestorben. Jedenfalls ist ihm nicht bekannt, dass er heute noch da lebt. Ja? Na klar ist er gestorben. Aber Jesus sieht mit den Augen der Ewigkeit und sagt, nee, der Tod ist doch nicht das Ende. Das Beste kommt noch. Hat, glaube ich, Korinther Mohm und andere gesagt. Das Beste kommt noch. Und das fand ich auch interessant, wie ich es jetzt mal dieser Tage zufällig im Radio hörte in einer Predigt, dass jemand sagte, es ist doch falsch, wenn wir sagen, wir gehen aus dem Land der Lebenden in das Reich des Todes. So denken viele, ne? Ich lebe hier auf Erden und wenn der Tod kommt, ist eben alles vorbei. Nee, sagte der, ist doch genau umgekehrt. Wir gehen aus dem Land der Sterblichen in die Ewigkeit, in das Land der Lebenden. Das Land der Lebenden ist nicht hier auf Erden. Nee, das muss man immer mal hier oben ein bisschen sich rational klar machen. Hier ist das Land der Sterblichen. Das Land der Lebenden kommt nach unserem Tod. Und wir können heute schon mit Gott in Kontakt sein und mit ihm leben, indem wir seinem Worte folgen. Dann werden wir jetzt schon den Frieden und die Freude anfanghaft erleben, wie sie uns nachher in Fülle verheißen ist. Aber das eigentliche Leben steht noch bevor. Und das finde ich super. Und das ist doch das, was ich euch heute so als Wort mit auf den Nachhauseweg geben möchte, wo ich sagte am Anfang, da bist du dann wirklich zuversichtlich und froh, es kann dir nichts passieren, wenn du mit Jesus lebst. Du wirst dich verändern, natürlich. Aber das tue ich doch heute auch schon. Wenn ich überlege, mein ganzes Leben ändert sich doch ständig. Biologen haben ja aufgezeigt, dass alle 7 Jahre sämtliche Zellen unseres Körpers erneuert sind. Alle 7 Jahre. Guck mal, wie oft das bei mir schon passiert ist. Dann kann ich doch sagen, auf jeden Fall von dem Helmut Danisch, der heute hier steht, ist nicht eine einzige Zelle mehr da, die vor 50 Jahren mal da war. Ne? Trotzdem kann ich doch sagen, der kleine Kerl, der damals rumgelaufen ist, das war der Helmut Hanisch. Ab einem gewissen Alter erkenne ich das ja rückblickend selber. Und als ich im Kinderwagen lag, im halben Jahr oder so, ja, vielleicht auch ein bisschen, aber ich habe es mir vor allen Dingen sagen lassen, dass ich das dann halt bin. Ne? Und das war ich ja dann auch. Ne? Trotzdem ist keine einzige Zelle mehr da. Und so kann ich, es gibt ja viele Beispiele, wo man sich das nochmal vergegenwärtigen kann. Aber so kann ich auch sagen, nach dem Tod wird keine einzige Zelle mehr von dem hier sein, was hier ist, aber andere. Also das, was wir Identität nennen, Geist und Seele, wird erhalten bleiben in Gott. Und das ist die Verheißung, die du nur findest in Jesus. Und das ist jetzt für dich auch wieder immer wieder eine Entscheidung. Entscheide ich mich, dass ich da an Jesus festhalte? Denn wir sehen es ja hier, selbst wenn einer von den Toten aufersteht, heißt es noch lange nicht, wenn du dabei bist und das miterlebst, dass du dann zum Glauben findest. Die einen, Juden, fanden zum Glauben, die anderen fanden gerade nicht zum Glauben. Und Jesus sagt es ja auch in dieser bildhaften Erzählung vom Lazarus und dem reichen Prasser. Ne? Als der dann stirbt, sagte er, ja, Vater Abraham, du musst noch mal jemanden von den Toten auferstehen lassen, dann werden sie glauben. Und er sagt ja, nö, auch wenn einer von den Toten aufersteht, werden sie nicht glauben, wenn sie nicht dem Wort Gottes glauben. Das Wort Gottes ist der Maßstab, nicht eine Erfahrung einer Auferweckung, auch keine Totenauferweckung. Und deshalb sind wir, jeder von uns, immer wieder in diese Entscheidung hingestellt, halte ich mich an dem Wort Gottes fest, so wie es im Psalm 119 heißt, dein Wort ist meines Fußes Leuchte, ein Licht für meine Pfade. Also für dein ganzes Leben kriegst du Licht durch das Wort Gottes, durch die Liebe des Vaters, durch die Kraft des Heiligen Geistes, alles durch Jesus. Ja, also nochmal für den Hauseweg. Das Wichtigste ist deine Beziehung zu Jesus. Bleib einfach mit ihm in Kontakt und erzähl ihm immer wieder, was dich bewegt. Und vertraue ihm, dass er es zu der Zeit und in der Art und Weise macht, wie er es für richtig hält. Bleib einfach mit ihm dran. Wir haben das wirklich nicht in der Hand. Ihr seht es ja auch hier. Wenn ihr wollt, lest das im 11. Kapitel zu Hause nochmal in Ruhe durch. Jesus handelt so ganz anders, als Martha und Maria das erwarten. Aber sie bekommen deshalb nicht weniger. Deshalb vertraue ihm und überlasse es ihm. Schau einfach mal, wie er es tut. Also das Leben hier auf Erden wird auf jeden Fall freudiger und irgendwann kommst du bei ihm an. Ja, wunderbar. Hier wie nach dem Tod. Das finde ich enorm entlastend zu wissen, er ist der Herr des Lebens und er ist bei mir im Leben wie im Tod. Wunderbar. Wenn du das immer wieder verinnerlichst, dann kommt ja Paulus sogar, das klingt ja fast lakonisch, dass er sagt, wenn wir leben, dann leben wir dem Herrn, wenn wir sterben, dann sterben wir dem Herrn. Wir mögen leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Na gut, das ist erstmal so schön gesagt. Ne? Wenn das dann wirklich eintritt, ist es nochmal anders durchzubuchstabieren. Aber bleibt mit Jesus dran. Gut, da sind noch eine Menge Fragen drin, auf die ich heute nicht eingegangen bin, aber ich wollte in dem üblichen Zeitrahmen bleiben, nämlich bis 9:30 und das ist es jetzt. Und wer aber jetzt noch Fragen hat zu der Schriftstelle nachher, wir haben ja immer nachher nochmal Zeit. Wenn wir hier dann abgebaut haben nach dem Gebet und abbauen, haben wir noch Zeit bis 10, dann können wir darüber auch noch sprechen. Gut. Dann lass uns doch einfach füreinander beten.